Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Die Rückkehr der Religion, die Wiederkehr der Götter oder auch die Wiederverzauberung der Welt. Das sind Schlagworte und Thesen der vergangenen Jahre. Sie sollen ausdrücken, Religion ist nicht tot, ganz im Gegenteil. Sie ist nach wie vor ein wichtiger Faktor, auch in westlichen Gesellschaften. Der Münsteraner Religionssoziologe Detlef Pollack, der meldet jetzt Widerspruch dazu an. Er spricht stattdessen von einer dramatischen Säkularisierung. Ich bin jetzt mit Detlef Pollack verbunden. Guten Morgen, Herr Pollack.
Guten Morgen, Herr Rüther.
Herr Pollack, was ist denn so dramatisch an der von Ihnen beobachteten Säkularisierung?
Ich glaube, man kann die Veränderung eigentlich nur erkennen, wenn man sie ins Verhältnis setzt zu dem, was vielleicht vor 10, 15 oder 20 Jahren der Fall war. Und nehmen wir mal das von Ihnen angesprochene Beispiel der USA. Dann sehen wir, dass also vor 20 Jahren eigentlich fast die gesamte Bevölkerung sich irgendwie einer Kirchengemeinde, einer Denomination, einer Religion zugehörig fühlte. Waren sehr wenige, die das nicht sagten. Und inzwischen sind es ungefähr vielleicht 30, sogar etwas mehr, 30% der Amerikanerinnen und Amerikaner, die sagen, sie haben keine Religion. Und das ist eigentlich genauso viel, wie wir Konfessionslose haben in Westdeutschland und sogar ein kleines bisschen mehr. Und das macht dann schon stutzig. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Über Jahrzehnte hinweg waren es weit über 90% der Amerikaner, die gesagt haben, sie glauben an Gott. Inzwischen ist das um mehr als 10 Prozentpunkte zurückgegangen. Und auch darin sieht man, dass sich in den letzten Jahren viel verändert hat.
Aber Sie sagen, dieser Befund ist hierzulande noch nicht richtig angekommen. Ja, wir haben immer noch dieses Bild der religiösen USA.
Sehr stark, ja. Die USA werden meistens als ein Gegenbeispiel dafür angebracht, dass die Säkularisierungstheorie, die eine klassische religionssoziologische Theorie ist, nicht funktioniert. Wir können möglicherweise bestimmte Prozesse der Säkularisierung in Westeuropa beobachten oder auch in Teilen Osteuropas, aber auf keinen Fall in den USA. Und insofern widerspricht dieser Befund gängigen Annahmen, wie wir sie eigentlich in den letzten 20, 30 Jahren immer wieder gehört haben.
Wir sprechen auch gleich noch über ein paar andere ausgewählte Staaten. Das, was Sie beobachten, diese rasant voranschreitende Säkularisierung, für welche Teile der Welt gilt die? Nur für den Westen oder im Grunde global?
Da muss man sehr vorsichtig sein. Man kann sagen, es gibt viele Länder, wo wir ähnliche Prozesse, aber zum Teil auch aus anderen Gründen beobachten können. Und ich nenne mal jetzt Beispiele dafür, die bislang angeführt wurden, um die Säkularisierungstheorie zu kritisieren, also zum Beispiel Südkorea. Da haben wir wirklich in den letzten Jahrzehnten einen kirchlichen Aufschwung gehabt. Er ist aber inzwischen an ein Ende gekommen und es gibt deutlich wahrnehmbare rückläufige Tendenzen. Also da haben wir sozusagen ein asiatisches Land. Oder nehmen wir auch zum Beispiel jetzt einige Länder in Osteuropa, die auch oft angeführt werden als Belege für die Widerlegung der Säkularisierungstheorie. Also zum Beispiel Slowenien, Tschechien, sogar Polen. Polen ist ein hochkatholisches Land, aber in den letzten 15 Jahren geht die religiöse und auch die kirchliche Bindung dramatisch zurück. Also nur um mal ein Beispiel zu bringen, also in Polen haben früher eigentlich 2/3 der Menschen, wenn sie befragt wurden, gesagt, dass sie in ihrer Religiosität den Lehren der Kirche folgen. Jetzt sind das etwas mehr als 1/3. Das ist sozusagen ein Shift von einer Mehrheit zur Minderheit. Und wir sehen also auch in Polen, einem katholischen Land, deutliche religiöse Veränderungsprozesse. Aber man kann auch zum Beispiel gucken in Länder wie Tunesien, in Nordafrika oder auch in den Iran. Auch dort gibt es sozusagen dramatische Säkularisierungsprozesse, also im Iran, wo wir ja sozusagen ein religiöses Regime haben, also ein theokratisches politisches Regime, ist das Ergebnis nicht sozusagen mehr Religiosität, sondern gerade die Abstandnahme von einer Kirchlichkeit, von einer Religiosität, von einer Bindung an den Islam, der staatlich unterstützt wird. Und gerade deswegen von den Menschen nicht hoch geschätzt wird. Und gerade deswegen, weil sozusagen diese Vermischung von Politik und Religion im Iran so zentral ist, gehen viele Menschen im Iran eben auch zum Islam auf Distanz.
Also gilt hier im Grunde das Gleiche wie für die USA, dass wir da unser Iran-Bild von diesem schiitischen Gottesstaat in Frage stellen müssen oder auch von Polen, was ja auch nach wie vor immer als ein sehr katholisches Land dargestellt wird und wahrgenommen in Deutschland. Man muss im Grunde diese ganzen Bilder auf den Prüfstand stellen.
Würde ich sagen, ganz genau. Und ein Problem dabei ist, dass wir gewissermaßen, wenn wir solche Aussagen machen über Säkularisierung oder Entkirchlichung oder Distanznahme zur Religion, sofort in ein umkämpftes Feld uns begeben, wo gewissermaßen Befürworter der Säkularisierungsthese und Kritiker der Säkularisierungsthese einander gegenüberstehen. Und da wird zum Teil auch mit sehr grundsätzlichen Kritiken, mit sehr grundsätzlichen Infragestellungen oder auch Prinzipien gearbeitet. Der Säkularisierungstheorie wird meistens vorgeworfen, dass sie teleologisch, also auf ein bestimmtes Ziel hin ausgerichtet sei, deterministisch, dass sie nur einlinige Abwärtsprozesse kennen würde und insofern einem bestimmten modernistischen oder sogar eurozentrischen Vorurteil folgt. Und die anderen argumentieren, aber wenn ihr die Säkularisierungstheorie kritisiert, dann nehmt ihr eigentlich die empirisch wahrnehmbaren Veränderungen nicht ernst. Und so stehen sich sozusagen nicht nur einzelne Beobachtungen gegenüber, sondern hier wird sozusagen auf dem theoretischen Feld ein Grundsatzstreit ausgetragen.
Jetzt vermute ich mal, dass Sie selber eher der zweiten Partei, die Sie gerade beschrieben haben, zuzuordnen sind. Sie kritisieren zum Beispiel explizit die These von der Wiederverzauberung der Welt. Was stört Sie daran?
Ja, das, was ich eigentlich schon gesagt habe, auch jetzt, dass hier gar nicht tatsächlich auf der Grundlage von empirischen Daten argumentiert wird, sondern dass da gewisse Vorurteile bestimmend sind für die Art und Weise, wie man religiösen Wandel wahrnimmt. Also viele der Religionsphilosophen, der Religionsgeschichtler arbeiten gar nicht empirisch. Und diejenigen, die empirisch arbeiten, sind sich eigentlich vollkommen einig, dass wir es mit Prozessen der Säkularisierung zu tun haben. Also das wäre der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass man das Gefühl hat, dass viele derjenigen, die die Säkularisierungstheorie kritisieren, sowas wie Religionsapologie betreiben. Und das ist natürlich für eine wissenschaftliche Herangehensweise an das Gegenstandsfeld verderblich, weil man dann gewissermaßen von vornherein festlegt, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Also Säkularisierung darf es einfach nicht geben. Und dann wird man auch sehr häufig bestimmte vereinfachte Bilder von dem, was die Säkularisierungstheorie eigentlich behauptet, antreffen. Zum Beispiel die überhaupt nicht vertretene Auffassung, Modernisierung führe zwangsläufig automatisch deterministisch zur Säkularisierung. Es gibt seit dem 19. Jahrhundert keinen Soziologen, keinen Historiker, also seit August Comte, muss man sagen, gibt es keinen, der diese These vertritt. Aber die Kritiker der Säkularisierungstheorie verwenden sehr viel Aufwand darauf, diese These, die aus dem 19. Jahrhundert stammt, heute noch zu widerlegen. Und das zeigt auch sozusagen, wie aufgeladen die ganze Diskussion ist und wie wenig man da wirklich mal entspannt versucht herauszufinden, was die Veränderungsprozesse sind und wie man sie erklären kann.
Jetzt haben wir einige Länder schon angesprochen, USA, Südkorea, Iran. Wie steht es denn eigentlich um Deutschland? Wie ist unser Land in diesem ganzen Prozess einzuordnen?
Ja, in Deutschland haben wir ja eine Säkularisierung seit den 1960er Jahren. Und sie geht gewissermaßen relativ stetig voran, nicht so dramatisch, wie das von einigen behauptet wird. Also zum Beispiel im Westen Deutschlands sind es immer noch deutlich über 60%, die der Kirche angehören, auch mehr als 60%, die sich zu einem Glauben an Gott bekennen. Aber typisch für die religiöse Situation, ich beziehe mich ja mal jetzt im Wesentlichen auf Westdeutschland, also Ostdeutschland ist ein ganz anderer Fall. Typisch für diese Situation im Westen Deutschlands ist, dass sich die Leidenschaftlichkeit, mit der man der Kirche anhängt oder mit der man an Gott glaubt, abschwächt. Und ich würde von einer Art Verflüssigung des religiösen Glaubens sprechen. Also wir haben inzwischen in Westdeutschland nicht mehr eine Mehrheit, die sich zu Gott als Person und zu Gott als dem Schöpfer der Welt oder zu Gott als einer höheren Macht, die in die Welt eingreifen kann, bekennt, sondern wir haben eigentlich mehr die Vorstellung, da ist irgendetwas, also wegen mir ein höheres Wesen oder eine kosmische Energie. Und die Mehrheit, die überhaupt an sowas wie also an Gott glaubt, glaubt an diesen unpersönlichen Gott. Und dieser Gott ist zugleich auch ein Gott, der eben nicht in das Leben der Menschen eingreift, den man nicht so ohne weiteres erleben und erfahren kann und zu dem man auch gar nicht so unbedingt beten kann. Also der, an dem man auch keine Gebete des Dankes oder der Bitte richten kann. Und das heißt sozusagen, dass sich der Gottesglaube zu etwas entwickelt, was zwar für Menschen eine gewisse Rolle spielen kann, insofern, als dass sie sich nicht als Atheisten verstehen wollen, aber nur im Hintergrund und nur bei Gelegenheit und nur dann, wenn man es vielleicht braucht. Und vor allen Dingen ist der Gott da für die anderen, die es vielleicht nötiger haben. Also ich würde sagen, der Gottesglaube wird abstrakter, er wird unkonkreter, er wird flüssiger und er hat eben auch für die Lebensführung der Menschen nicht mehr diese zentrale Bedeutung, wie das früher der Fall war.
Dieser Trend zur Säkularisierung, den man weltweit eben beobachten kann, in unterschiedlichem Maße in verschiedenen Ländern, wie wir Sie das schon beschrieben haben. Was sind die Gründe dafür?
Das ist sehr interessant, diese Frage zu stellen, weil wir tatsächlich, was den Prozess der Säkularisierung und der Entkirchlichung angeht, über die Länder hinweg ganz ähnliche Muster feststellen können. Und das entscheidende Muster, was noch nicht viel erklärt, aber was erstmal zeigt, was hier eigentlich abläuft, besteht darin, dass nicht im Laufe eines Lebens die Menschen so stark auf Abstand gehen zur Kirche. Das gibt es auch. Aber viel bedeutsamer ist, dass die Weitergabe des Glaubens von der Elterngeneration auf die Kindergeneration nicht mehr gelingt, sodass wir also gewissermaßen im Generationenverlauf einen Rückgang der religiösen und kirchlichen Bindungen beobachten können. Und das ist typisch für die westeuropäischen Länder, für einige osteuropäische Länder, also Osteuropa ist immer auch ein bisschen disparat, aber auch für die USA. Und hinter diesem Muster des nicht gelingenden Übertragung von religiösen Überzeugungen von einer Generation zur nächsten stehen ganz verschiedene Prozesse. Also ich nenne mal zwei oder drei. Ein ganz wichtiger Prozess ist, dass sich die Kultur insgesamt stärker individualisiert, dass man sich nicht so stark auf Tradition und Ordnung orientiert, sondern mehr auf Selbstbestimmung, auf politische Partizipation, auf personale Anerkennung. Und das hat eine im letzten doch negative Konsequenz für religiöse Bindungen. Das kann man nochmal genauer anschauen, woran das eigentlich liegt, dass sozusagen Individualisierung und religiöse Bindung in einem Spannungsverhältnis stehen. Ein weiterer Punkt ist die Pluralisierung. Das religiöse, das kulturelle Feld pluralisiert sich. Damit werden religiöse Geltungsansprüche relativiert. Sie relativieren sich auch wechselseitig, also jeder behauptet die Wahrheit, sodass also insgesamt die Glaubwürdigkeit von Religion leidet. Und ein wichtiger Punkt ist, viele Menschen haben nach den dramatischen Erfahrungen, nach den katastrophalen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts nicht mehr die Bereitschaft, sich an Weltbilder, an schlüssige Welterklärungen, an Weltdeutungsmuster, an Ideologien oder eben auch an Religionen zu binden. Sie sind skeptisch gegenüber umfassenden, Letztgültigkeitsansprüche erhebenden Erklärungen. Und das hat natürlich auch eine Konsequenz für die Art und Weise, wie die Menschen zur Kirche oder zur Religion stehen.
Ja, das sagt der Religionssoziologe Detlef Pollack vom Exzellenzcluster Religion und Politik der Universität Münster. Er ist einer der Autoren des Buchs Religion in der Moderne, ein internationaler Vergleich. Es ist gerade in einer erweiterten Neuauflage im Campus Verlag erschienen und über einige der Ergebnisse haben wir gesprochen. Herr Pollack, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, auch vielen Dank.